Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu diesem Ostersonntagmorgen, zu diesem Gottesdienst. Und ich glaube, es ist heute ein guter Platz, an einem Sonntagmorgen, an Ostern im Gottesdienst zu sein und auch sich zu freuen, dass Jesus unser Herr, unser Erlöser ist, dass er in unserer Mitte ist und dass wir ihm heute begegnen dürfen. Und das Thema heute Morgen, wie kann es anders sein? Jesus ist auferstanden. Ich möchte eine Passage aus dem Johannesevangelium lesen und dort die Verse 19 bis 22. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und ich hoffe, dass du dich heute Morgen auch freust, dass Jesus hier in unserer Mitte ist. Wir danken Jesus, dass er auferstanden ist. Ein junger, sympathischer junger Mann hat einmal Folgendes gesagt. Kein Mensch weiß eigentlich genau mehr, was Ostern genau bedeutet. Und ich hoffe, wir wissen, was Ostern heute bedeutet. Er lag zwar nicht ganz richtig, aber ich denke, wenn man das so beobachtet in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, zeigt sich doch die Unsicherheit darüber, was Ostern wirklich an Bedeutung hat. Und ich habe in dem Zusammenhang ja schon mal gesagt, wahrscheinlich auch in der Osterpredigt, ich habe mal Blumen gekauft für Ostern für meine Frau und dann bin ich hier zu einem zu einer Gärtnerei gegangen und vorne dran war von einer führenden Partei so ein Informationsstand. Wahrscheinlich war eine Kommunalwahl und da haben sie mich angesprochen und ich frage so ganz, wissen Sie überhaupt, was wir an Ostern feiern? Und das hat mich echt erschüttert. Die Frau hat mir einfach ins Gesicht gesagt, nein, sie weiß es nicht. Was wir eigentlich feiern. Aber ist doch gut, dass wir wissen, was wir feiern. Weil wir wissen, was Ostern auf sich hat. Bei einer Befragung wurden Menschen gefragt, was sie mit Ostern verbinden. Und das meiste, was erwähnt wurde, sind die Eier. Kaum jemand erwähnte den Hasen. Obwohl ich den Hasen dem Ei vorziehen würde heute Mittag, aber... Und mir hat sich auch noch nie ganz erschlossen, was der Hase mit Ostern zu tun hat. Es ist wohl ein Symbol der Fruchtbarkeit, aber an Ostern geht es definitiv nicht darum. Da liegt die Symbolik vom Ei schon etwas näher, denn aus dem leblosen Ei entspringt neues Leben. Aber wichtig für mich und für uns ist, glaube ich, ein Aspekt, Ostern hat ganz viel mit Liebe zu tun. Das Hauptthema von Ostern ist Liebe, nämlich die Liebe Gottes zu uns Menschen. Keine seichte, keine heuchelnde Liebe, denn der Tod von Jesus und seine Auferstehung sind ein ganz konkretes Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und ich finde, das ist die beste Botschaft der Welt und darüber darf man sich auch wirklich freuen. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er lebt, er ist auferstanden. Weil er den größten Feind von uns Menschen ja besiegt hat, nämlich den Tod. Den hat Jesus besiegt. Und wir wissen, wenn wir auch mit unseren Kollegen sprechen und in unserem Umfeld, gibt es doch Zweifel an der Auferstehung. Und ich muss ja sagen, menschlich gesprochen ist ja auch sehr außergewöhnlich. Aber wer an der Auferstehung zweifelt, der zweifelt auch an der Auferstehungshoffnung. Weil die Auferstehung von Jesus Christus ist ja der Eckpunkt unseres Glaubens. Denn ohne die Auferstehung von Jesus gibt es auch keine Auferstehungshoffnung. Die Folge davon wäre, meine Predigt heute Morgen wäre zwecklos. Paulus spricht ja davon, dass die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens ist. Und manche Menschen stellen sich ja auch die Frage, ist denn das leere Grab wirklich so wichtig? Ist das nicht ein unwichtiges Detail? Kann man da nicht verschiedener Meinung sein? Hauptsache ist doch, wir glauben an Jesus. Tatsächlich, man kann verschiedener Meinung sein, aber nur eine Meinung ist richtig. Jesus ist auferstanden und er ist leiblich auferstanden. Wenn auch diese Tatsache nicht wahr wäre, dann ist unser Glaube bedeutungslos, eine Freizeitbeschäftigung. Paulus schreibt deshalb in 1. Korinther 15, 17 bis 18, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Aber weil wir wissen, dass Christus auferstanden ist, können wir uns darüber freuen. Heute an diesem Ostersonntag ganz besonders. Ostern ist ein Ausdruck und ein Fest von großer Freude und das darf man auch in unserem Leben sehen. Auch mit einem Lächeln. Auch heute Morgen. Aber ich möchte zurück zu unserem Text von heute kommen. Einmal, ein Aspekt, den wir hier sehen, ist, dass Gott uns mit seinem Frieden beschenken möchte. Wir leben ja eigentlich in einer sehr unruhigen Zeit. Und der zweite Gedanke, über den ich mit euch ein paar Gedanken teilen möchte, ist, welche Segnungen die Auferstehung und die Auferstehungskraft von Jesus für unser Leben heute bedeutet. Und ich finde, dieser Text holt uns so gut ab. Am Osterabend hatten sich die Jünger aus Furcht vor den Juden zurückgezogen. Kannst du mal die erste Headline bringen? Aber die hatten Angst vor den Juden. Also sie waren nicht, obwohl Jesus versprochen hat, ich werde am dritten Tag auferstehen, haben sie sich zurückgezogen. Und da habe ich mir gefragt, was prägt denn meinen Alltag? Was prägt deinen Alltag? Bist du eher der Mutige, der vorwärts geht, der sich auf Herausforderungen einlässt? Ich tue mich da meistens ein bisschen schwer. Oder bist du so eine Furchtnatur, die sich zurückzieht und eher die Tür hinter sich zumacht? Auch bei den Jüngern sehen wir ja zwei Aspekte anfänglich. Und Jesus tadelt sie sehr, dass sie den Menschen, die ihnen gesagt haben, dass er auferstanden ist, nicht geglaubt haben. Da hat er sie getadelt wegen ihrem Unglauben und wegen der Härte ihres Herzens. Aber zurück zum Text. Wie reagiert jetzt Jesus auf meine, auf deine, auf unsere Furcht? Also wissen, und das finde ich so großartig an Jesus, dass er sich um uns kümmert, dass er uns nicht alleine lässt mit unserer Furcht. Er kommt und begegnet ihnen, damit sie ganz speziell Trost von Jesus erfahren. Er tritt direkt in deinen Alltag hinein. Und es gibt immer wieder Lebenssituationen, und ich hoffe, dass das sehr viele sind, wo Jesus immer wieder in deinen Lebensalltag hineintritt. Also er hat nicht nur einen anderen Tröster geschickt, einen anderen Trostgeber oder einen Engel, sondern Jesus ist selbst gekommen. Und Gottes Wunsch auch heute Morgen ist, dass wir uns nicht fürchten. Und die Bibel spricht an ganz vielen Stellen darüber, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und die persönliche Begegnung mit Christus holt uns aus dieser Furcht heraus. Und wenn du jetzt vielleicht heute Morgen auch in einer Lebenssituation bist, wo von Furcht geprägt ist, geh doch bitte damit zu Jesus. Er will dich aus deiner Furcht herausholen, dein Leben auf ein neues Fundament stellen. Und wir sehen nochmal eine Reaktion von den Jüngern, als Jesus ihnen nach der Auferstehung begegnet. Wir lesen im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel in den Versen 36 bis 38 Folgendes. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Und das Erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Und das ist bemerkenswert. Also Jesus kommt in ihre Lebenssituation hinein, er kommt in ihre Mitte und plötzlich steigen ganz ungute Gedanken in ihr Leben auf. Also Jesus ist da und die haben nicht nur Angst, sondern sie sind auch sehr erschreckt. Und manchmal kann es auch so kommen in unserem Leben, dass wir Gedanken haben, die wir eigentlich nicht wollen, die aber trotzdem kommen. Gedanken, die wir vielleicht verdrängen wollen. Und ich denke, das ist nicht unnormal, weil in unserer Gedankenwelt ein Kampf fest stattfindet. Vielleicht auch heute Morgen. Was glauben wir? Und diesen Kampf in dieser Gedankenwelt dürfen wir überwinden und dürfen das auch. Und seht, es braucht immer eine Begegnung mit Christus, damit wir von Furcht befreit werden. Also wenn du heute Morgen mit Furcht hier bist, dann wollen wir dich heute Morgen mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus segnen. Der Furcht im Namen Jesu gebieten. Und das Ministry-Team wird nach dem Gottesdienst bereitstehen, dir dienen und dich segnen. Wenn du Furcht hast, dann lass dich segnen und erfahre eine Berührung von Christus. Und als Jesus in ihre Mitte tritt, sagt er als weiterer Gedanke, Jesus spricht Friede mit dir. Also Jesus kommt in ihre Mitte und spricht seinen Jüngern nicht irgendeinen Frieden zu, sondern seinen Frieden. Und ich finde, das ist noch eine ganz wichtige und lebensnotwendige Erfahrung, so einen tiefen Frieden im Herzen zu haben. Und der Friede Gottes ist ja so etwas wie ein Schiedsrichter in unserem Leben, der uns zeigt, ob wir auf dem richtigen Weg noch sind. Und das hängt auch sehr eng mit unserer Beziehung zu Christus zusammen. Wie eng lebe ich mit Jesus? Denn es gibt auch einen falschen Frieden, den Gott nicht gibt, der nur gespielt ist. Aber wenn wir aufrichtig vor und mit Gott leben, kommt der Friede Gottes in unsere Herzen hinein. Und weil Jesus wie damals auch uns heute seinen Jüngern zuspricht, dürfen wir seinen Frieden empfangen. Ich habe exemplarisch mal drei Beispiele oder aus der Bibel genommen und Aussagen beachtet, die die Bibel zum Frieden Gottes macht. Eine Stelle ist in Johannes 14, 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Also, der Frieden, den Gott schenkt, der ist unbegreiflich, unbeschreiblich, weil er so viel anders ist wie der Friede, was wir hier sonst in der Welt kennen. Im Psalm 85, Vers 11 lesen wir, dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Ein Kuss ist ja was sehr Intimes. Ich möchte es mal so übertragen, Jesus küsst dich heute mit seinem Frieden. In Epheser 2, 14 lesen wir, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet durch sein Sterben. Und wenn wir keine Furcht haben, wenn Friede unser Herz erfüllt, dann kann man ganz anders reagieren. Und falls du dir das nicht mehr vorstellen kannst, dann nehme ich dich mal auf eine Reise mit. Erinnere dich an die Schulzeit. Erinnere dich vielleicht an, was bei euch natürlich nicht so war. Erinnere dich an ein Fach, wo du nicht so gut warst. Und wenn dich denn noch in diesem Fach der Lehrer an die Tafel gerufen hat und hat gesagt, jetzt rechne das mal vor. Und dich hat so Furcht beschlichen, was ist denn passiert? Das hat dich noch mehr gelähmt. Also Furcht lähmt. Und der Friede Gottes, der unser Herz beschenken will, der macht uns aktiv, wenn er unser Herzen regiert. Und wir können es heute Morgen zulassen, dass Christus uns seinen Frieden schenkt. Er drängt sich dir nicht auf, er bietet ihn dir an. Ganz bereitwillig. Was wir in dieser Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern begegnet, auch noch, Jesus zeigt sich ihnen auch, wie er wirklich ist. Wir haben ja gelesen, Jesus hat nach seiner Auferstehung seinen Jüngern seinen durch Leid und Tod ausgelösten Wundmale gezeigt. Das war etwas, was sie vorher nicht gekannt haben, wo sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus zeigt sich ihnen in diesem Moment so, wie er ist. In dem Fall war es eine Veränderung. die sich ja zugetragen hat durch den Kreuzestod, durch die Dornenkrone, durch die Nägelmale, durch den Seitenstich. Und so begegnet Jesus uns auch ganz individuell auf die verschiedenen Lebenssituationen, in denen wir sind. Auch wir dürfen und sollen heute Jesus kennen und erkennen, wie er wirklich ist. Er wird zwar als der unveränderliche Gott bezeichnet, aber dennoch brauchen wir immer wieder eine neue Offenbarung von Gott, eine neue Offenbarung von Jesus. Uns geht es doch genauso, wenn wir jemanden gut kennen oder meinen, einen Menschen gut zu kennen und vielleicht manche Menschen sogar sehr lange kennen, dann lernen wir doch im Laufe der Zeit immer wieder neue Aspekte von dieser Persönlichkeit kennen. Und jeder, der verheiratet ist, wird es festgestellt haben. Ich kenne meine Frau heute besser wie vor 38 Jahren. Und das Ziel von Jesus Christus ist auch, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Neue Facetten von seinem Leben kennenlernen. Oder sie werden uns wieder neu bewusst und wir können darüber noch staunen. In 2. Petrus 3,18 steht, euer Leben soll immer mehr von der unverdienten Liebe unseres Herrn und Retters Jesus Christus bestimmt sein. Lernt ihn immer besser kennen. Ihm allein gebührt alle Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und die Frage, die ich euch heute Morgen auch stellen möchte, möchtet ihr Jesus besser kennenlernen? Er steht ja nicht mit erhobenem Finger da heute Morgen und sagt, du wirst mich noch kennenlernen, Thomas. Über meinen Jesus bin ich immer wieder verwundert. Und ich finde eine spannende Geschichte, mit ihm unterwegs zu sein. Ihn in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ihm zu begegnen. Wenn wir in neue Lebensabschnitte kommen, zu entdecken, was Christus für uns vorbereitet hat, Neues zu entdecken, wie er uns da führt und lenkt und leitet. Und Jesus hat den Wunsch, auch heute Morgen mehr von sich zu zeigen. Wir dürfen und sollen Neues von ihm entdecken. Und ich glaube, bis am Ende unseres Lebens werden wir nicht sagen können, wir kennen Jesus durch und durch. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir viel und gute Zeit mit ihm verbringen. Mit ihm zu reden, zu beten und von ihm zu hören. Weil wir sagen ja zu Recht, seine Schafe hören seine Stimme. Und ich hoffe, Jesus hat heute Morgen schon zu dir geredet. Durch die Lieder, durch deine Andacht. Und was wir in dieser Bibelstelle auch noch rausnehmen können und auch immer wieder lesen im Wort Gottes, dass Jesus seine Friedenszusage wiederholt. Und diese Zusage, dass er sie mit seinem Frieden beschenkt, macht Jesus nicht nur einmal. Er wiederholt sie an dieser Stelle. Und manchmal brauchen wir Zusagen von Gott mehrfach. Manchmal, ich sag's mal so salopp, kommen wir sonst nicht in die Pötte. Gerade dann, wenn Gott uns vielleicht mit etwas beauftragt. Denk mir, Herr, wenn du das willst, kannst du ja nochmal zu mir sprechen und nochmal zu mir reden. Ich möchte euch aber auf etwas deutlich machen. Manchmal brauchen wir eine Zusage mehrfach. Habt ihr das auch schon erlebt? Und manche geistige Erfahrungen scheinen sich in unserem Leben immer mal wieder zu wiederholen. Da kommt von allen Seiten immer nur ein Aspekt. Das habt ihr sicher auch schon erlebt. Wie Gott manche Dinge mit Nachdruck in unser Leben hineinspricht. Und wenn Gott etwas in deinem Leben wiederholt, dann rate ich dir heute Morgen, dann hör bitte genau hin. Dann solltest du aufmerksam sein und zuhören, was er meint. Was er dir in diesem Bereich sagen möchte. Und hier in diesem Abschnitt hat Jesus seine Zusage des Friedens wiederholt. Und Jesus sieht auch uns heute Morgen, am Ostersonntag, am Tag der Freude, am Tag der Auferstehung, am Tag des Jubels, am Tag der Hoffnung. Und spricht er dir zu, wenn du in besonderer Weise seinen Frieden brauchst, spricht er dir diesen Frieden zu. Nimm Gottes Frieden in dein Herz auf, auch wenn Jesus dir seinen Frieden schon mehrfach zugesprochen hat. Nimm ihn auf. Oder wenn Gott etwas anderes in dein Leben hineingesprochen hat. Der zweite Gedanke, was mich so freut an der Auferstehung von Jesus Christus, ist seine Auferstehungskraft. Scheint ja merkwürdig, am Ostersonntag, am Tag der Auferstehung, über den Tod zu reden. Über den Tod von Jesus zu sprechen. Doch die Auferstehung von Jesus Christus hat eine große Bedeutung für uns persönlich. Weil sie das festmacht und beglaubigt, was Jesus für uns erworben hat. Und somit hat die Auferstehung von Christus einen gewaltigen Wert für uns, aber ebenso einen genauso großen Wert für die ganze Menschheit. Und dann ist ja immer die Frage, warum dürfen wir überhaupt glauben, dass Jesus auferstanden ist? Wenn wir eine Umfrage machen, warum glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Ah, weil ich schon 20 Predigten an Ostern gehört habe. Aber wir wissen aus der Bibel, dass die Auferstehung eine Tatsache ist, denn an mindestens 15 Begebenheiten ist Jesus Menschen erschienen. Nicht nur denen, die sowieso an ihn geglaubt hätten, sondern auch denen, die nicht an ihn geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Deshalb hat die Auferstehung so eine große Bedeutung für uns. Erstens, wir dürfen Jesus vertrauen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Nämlich nur der Sohn Gottes konnte leiblich auferstehen. Nur der Sohn Gottes hatte Macht über den Tod. Zweitens, und das finde ich großartig, weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir seine Kraft bekommen. Nämlich die Kraft der Auferstehung. Und ein Bibelvers in dem Zusammenhang, der berührt mein Herz immer sehr und da wünsche ich mir, dass ich ihn noch so viel besser verstehe, was das für eine Realität für mich im Alltag bedeutet. Vielleicht seid ihr da ja schon weiter wie ich, dann könnt ihr mich gerne aufklären. In Epheser 1, 18 bis 20 steht, eröffne euch die Augen, also ich brauche offene geistige Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Ich hoffe, ihr wisst, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Also nochmal Vers 19. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und da möchte ich heute Morgen auch ganz ehrlich sein. Ich möchte mehr in meinem Leben von seiner Auferstehungskraft erleben. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde mehr von seiner Auferstehungskraft erlebt. Denn überall, wo die Auferstehungskraft am Wirken ist, beginnt etwas zu leben. Weil die Auferstehungskraft hat Jesus von den Toten auferweckt. Und es bedeutet für mich, an dem Punkt, wo ich vielleicht geistig tot bin oder wo du vielleicht heute Morgen geistig tot bist, darf dich Christus zum Leben auferwecken. Glauben wir das? Und der dritte Gedanke ist, wir können all die Segnungen bekommen, die Jesus versprochen hat. Ich möchte am Schluss der Predigt nochmal so 7 Wahrheiten euch vor Augen führen, die Jesus für uns am Kreuz erworben hat. Und diese werden in unserem Leben Realität, wenn wir an Christus glauben und ihm auch vertrauen. Denn die Auferstehung von Jesus ist nicht nur eine Geschichte von gestern, sondern hat sehr viel mit dem Heute zu tun. Mit meinem Leben heute. In Hebräer 9,14 können wir Folgendes lesen. Wie viel mehr wird das Blut von Christus, Jesus Christus, uns innerlich erneuern und uns von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Ich weiß dann nicht, was ihr mit dem Wort ewig verbindet. Das Wort ewig hat eine ganz wichtige Bedeutung. Für die meisten von uns bedeutet es, etwas beginnt und hört nicht mehr auf. Wir, die wir in einer Zeitdimension leben, ist es ja unbegreiflich, dass etwas beginnt und nicht mehr aufhört. Also ich habe schon Stunden erlebt, da hätte ich mir gewünscht, dass sie nicht aufhören. Aber es gab auch schon Situationen, wo ich froh war, dass sie endlich ein Ende haben. Aber im biblischen Sinn hat ewig noch eine weitere Bedeutung. Es bedeutet nicht nur einen endlosen Zustand, sondern auch etwas, das außerhalb unserer Zeit steht. Dass es eine Bedeutung und eine Realität hat, die erfahrbar ist für alle Menschen, die gelebt haben, die heute leben und die noch leben werden. Und deshalb hat der Tod Jesu und die Auferstehung von Christus so eine große Bedeutung für uns. Sie gilt für alle Menschen. Sie ist zeitlos bis in der Ewigkeit. Und ich möchte zum Schluss meiner Predigt auch mal so nochmal anschauen mit euch, was der Tausch am Kreuz meint, den wir vollziehen können. So wie wenn wir Kleidung wechseln, die wir schon lange angehabt haben. Ähnlich ist es auch am Kreuz. Am Kreuz darf ich den ganzen Dreck und Müll meines Lebens hinbringen und eintauschen. Gegen den Segen, den Christus für uns erworben hat. Und jetzt möchte ich euch die 7 Segnungen nicht vorenthalten. Erstens. Und dann nach den 7 Segnungen müssten wir eigentlich fast ein Loblied anstimmen. Also Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung bekommen können. Und vielleicht, die wir schon lange mit Christus unterwegs sind, ist das gar nicht mehr so ganz bewusst. Aber es ist doch was Großartiges, mit seiner persönlichen Schuld irgendwo hinzugehen und Vergebung zu empfangen. Diesen Rucksack der Sünde, der Scham und was auch alles abzugeben am Kreuz und einzutauschen gegen Segen, nämlich dass Jesus mir Vergebung zuspricht. Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden können. Also der Glaube an Christus, mein Vertrauen an Christus, macht es möglich, damit dass seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit wird. Drittens, Jesus litt für uns den Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben können. Jesus wurde für uns zum Fluch, weil es heißt ja im Wort Gottes, Fluch, verflucht ist der, wo am Fluchholz hängt, damit wir Segen empfangen können. Also du kannst heute Morgen Segen empfangen, weil Jesus am Kreuz hing und für dich gestorben ist und dich erlöst hat. Fünftens, Jesus wurde arm, damit wir reich werden können. Und das meint jetzt nicht Monetäres, sondern reich an den Segnungen, an den Verheißungen Gottes werden dürfen. Und Jesus trug unsere Schmach oder unsere Schande, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ist das großartig? Anteil an seiner Herrlichkeit zu bekommen. Und mir gefällt der Begriff Herrlichkeit so gut, weil Herrlichkeit eigentlich die Schwere Gottes meint. Und wenn die Schwere Gottes auf mein Leben kommt, muss alles andere verschwinden. Dann bin ich erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz. Und der letzte Aspekt, und es gibt sicher noch mehr, habe ich einmal 7 aufgeschrieben. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden können. Und das hat er gemacht. Nicht, weil du und ich so großartig sind, sondern weil er so ein großartiger Gott ist. Und ich hoffe, dass ich heute Morgen ein bisschen dazu beitragen konnte, dass uns bewusst wird, was die Auferstehung von Jesus Christus für uns bedeutet. Christus hat dir Autorität und Salbung gegeben. Mit der kannst du dienen und vorangehen. Ich möchte es mal konkret machen. Also wenn dein Arbeitskollege mit einem Problem kommt, dann sag nicht, ich werde in meinem stillen Kämmerlein für dich beten, sondern bet mit ihm doch einfach. Du hast Salbung, du hast Autorität und du kannst Gott dienen. Weil durch die Auferstehung haben wir Hoffnung, Auferstehungshoffnung durch den Glauben an Christus. Wir sind doch eine Gemeinde und eine Gemeinde ist eine GmbH. Also keine Angst, wir sind nicht mit beschränkter Haftung, sondern GmbH meint, Gemeinschaft kann weiter Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. In diesem Sinne möchte ich GmbH verstanden haben. Stimmt doch. Wir sind eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung, weil die Auferstehungskraft Jesu in uns wohnt und lebt. Amen. So, jetzt dürft ihr reagieren. Jetzt dürft ihr mal kurz aufstehen. Und ich möchte, bevor wir dann auch zum Abendmahl gehen, möchte ich auch noch beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir durch deinen Opfertod, durch deine Auferstehung so viel Kraft und Segen empfangen dürfen. Danke, dass deine Auferstehungskraft auch in uns wirksam ist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jedem, der hier heute Morgen hier ist, begegnest, dass du ihm hilfst. Und Herr, wenn heute Menschen vielleicht auch in unserer Mitte sind, die dich noch nicht wirklich kennen, dann begegne du ihnen. Herr, danke, dass sie mit ihrer Schuld, mit ihrer Ablehnung gegen dich zu dir ans Kreuz kommen dürfen und dich annehmen dürfen. Und Jesus möchte auch heute Morgen ganz bewusst beten für Menschen, die Furcht haben, die vielleicht Furcht haben vor der Zukunft, die Furcht haben, weil ihre Familienangehörige noch nicht glauben an dich, die Furcht vor dem Alter haben, die angeschlagen in der Gesundheit sind. Herr, ich möchte für sie beten und ich bitte, dass du dich ihrer herzlich erbarmst und dass du sie anrührst und dass du ihnen auch heute Morgen zusprichst, dass dein Friede mit ihnen ist. Und Herr, möchte auch beten für Menschen, die heute Morgen neue Kraft brauchen, neue Stärke, neue Hoffnung und die auch heute Morgen eine Begegnung mit dir brauchen. Ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt auch miteinander Abendmahl feiern dürfen, wo uns diese Dinge nochmal so richtig bewusst werden, was du im Tod für uns erworben hast. Ich preise dich, Jesus, auch für diesen Sonntagmorgen. Danke, dass wir dich ehren und preisen dürfen. Danke, dass du bei uns und mit uns bist. Und ich möchte dich so recht herzlich einladen. Begegne du uns im Abendmahl, berühre du unsere Leben, offenbar du dich, Jesus, und Herr, stärke unseren Glaube und mach du deutlich, wer du wirklich bist und auch was du am Kreuz für uns erworben hast. Ich möchte dich bitten, segne jeden, der heute Morgen im Gottesdienst sitzt. Heiland, und dass Menschen, wenn sie Dinge in Ordnung bringen müssen, dass sie es in Ordnung bringen, sei es vor dir oder Menschen. Weil du uns vergeben hast, dürfen wir auch andere Menschen vergeben. Danke für dieses Geschenk. Danke, dass wir erlöste Menschen sind und dass man uns ansehen darf, dass wir erlöst sind. Ich preise dich, Herr, für deine Güte und Gnade. Amen.